Jo, 1-2, 1-2, Bandleben.
Und dann versuchen wir rauszufinden, was du so machst, wer du so bist und was es mit deiner Band auf sich hat und ja.
Jo.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan.
Mit dem Johnny.
Das bin ich. Und wie jede Woche natürlich auch mit einem Gast und das ist diese Woche die Saskia von Schrottgrenze.
Hallo.
Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir versuchen heute rauszufinden, was du machst, warum
du das machst.
Ja, und was daraus nochmal werden soll vielleicht auch. Mal schauen, wie weit wir kommen.
Okay.
Jan, hast du was zum Einstieg?
Ja, ich könnte jetzt sagen, dass wir wieder in Hamburg sind und nicht wie in Berlin.
Stimmt,
letztens.
Wir sind wieder zu Hause. Wir sind in unserem Hamburg-Studio.
Genau, das gläserne Studio am Speersort. Wer uns sucht, kann uns finden. Darf gerne mal Hallo sagen. Wir trinken mit Saskia heute auch wieder unser geliebtes Bandleben-Bier. Es schmeckt uns vorzüglich.
Ganz hervorragend.
Und wir haben vorhin schon ein bisschen miteinander gesprochen, um uns ein bisschen kennenzulernen. Und ich habe gehört, ihr seid in die große Rock'n'Roll-Stadt Deutschlands gezogen, nach Hamburg, weil ihr eigentlich aus der Nähe von Hannover kommt.
Das ist richtig. Genauer gesagt aus Peine. Mhm. Das ist eine Kleinstadt, die man nicht unbedingt kennen muss. Und ja, da war es auf jeden Fall so langweilig und so bedrückend, dass eigentlich alle von uns direkt nach der Schule weg wollten. Und Hamburg war immer erste Wahl, weil wir da schon so seit unserem 15. Lebensjahr irgendwie regelmäßig unterwegs waren in Sachen Punk,
ja.
Hafenstraße, Indie und so weiter.
Wahrscheinlich ist es ja aber für die Gründung von einer Punkband, und da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, gar nicht so schlecht in einer Kleinstadt zu starten und so ein bisschen dieses, diese Stadt ist scheiße Feeling auch mit einzubringen, ne?
Absolut. Man konnte da auf jeden Fall so wenig machen, dass wir sehr viel Zeit in die Musik gesteckt haben. Das ist im Nachhinein sehr positiv. Und so ein Proberaum wird ja dann auch immer gleich so eine Art subkultureller Jugendraum oder sowas. Also hat eine ganz wichtige Bedeutung, weil du da einfach Sachen machen kannst, die du sonst nirgends in der Stadt machen kannst. Und das war schon für die Musik richtig gut.
Man versucht ja auch so ein bisschen die Kleinstadt dann aufzumischen und so ein bisschen den Riot da zu starten, ne? Also so ging es uns jedenfalls immer, glaube ich, ne?
Ja, Johnny? Das haben wir auch versucht, ja. Wir waren auch sehr verhasst bei den Älteren, die da Musik gemacht haben.
Aber bei uns gab es ja auch immer so Generationen von Bands. Also es gab irgendwie dann eine andere Punkband und die waren irgendwie so ein Tick, oder die waren, glaube ich, ich glaube, die waren gar nicht wirklich älter, aber die waren einfach schon ein paar Jahre vorher dabei. Und dann gab es immer sehr so Bandgenerationen, so die jungen Wilden, aber eben nie viele Bands, also wie so ein ganz, ganz kleiner Teich irgendwie für so.
Das stimmt, für so bei Bands. Uns gab es auch sehr wenig Bands und ein paar, mit denen wir ganz guten Kontakt hatten, so Punkbands, die jetzt so 10 Jahre älter waren als wir, die mehr so 80er Jahre Hardcore-Sachen gespielt haben und so. Mit denen wir uns aber persönlich sehr gut verstanden haben, und in unserer Altersgruppe gab es halt extrem viel Covermusik und so, und das war damals so mit 15, 16 einfach so ein Ding, wo man sich von abgrenzen wollte.
Das Feindbild.
So. Das Feindbild, ja.
Seid ihr denn geschlossen als Band hierher gekommen und seid ihr noch zusammen in der Formation?
Also unser Gitarrist, der nicht mehr dabei ist, der ist damals erstmal nach München gegangen.
Das ist ein noch größerer Kontrast.
Das war ein richtig krasser Kontrast. Ist aber auch nicht lange dort geblieben. Ich weiß auch gar nicht, warum er das gemacht hat. Aber ansonsten sind alle geschlossen nach Hamburg gezogen. Aber aus der damaligen Besetzung sind eigentlich nur noch 2 Leute dabei, also Timo und ich.
Genau, ihr habt ja auch, um das mal in zeitlichen Kontext zu setzen, 1994 habt ihr euch gegründet, behauptet Wikipedia.
Genau, stimmt auch.
Und 2010 habt ihr dann auch euch zwischenzeitlich aufgelöst.
Ja.
Das ist natürlich häufig so, dass da dann von der Urbesetzung nicht unbedingt so super viel übrig bleibt.
Nee.
Aber davor habt ihr natürlich schon sehr viel gemacht. Also bei Wikipedia ist da von in der Anfangszeit etwa 300 Konzerten die Sprache, also als es dann richtig losging.
Mhm.
Auch später dann eben, wart ihr ziemlich viel unterwegs, muss man sagen. Und seit 1994 sind auch schon ein paar Jährchen.
Ja.
Da habt ihr natürlich schon einiges gesehen. Ihr spielt eher poppigen, wavigen, teilweise Indie-beeinflussten Punk.
Mhm.
Das kann man, glaube ich, ganz gut so.
Das stimmt, ja. Es zieht sich auch so durch. Ich würde sagen, so seit Ende der 90er ist das so, ja. Ist dann später noch ein bisschen Indie-lastiger geworden, so ab 2006, würde ich sagen. Aber es war immer schon sehr melodiös.
Also nicht ganz so sehr dieses brüllige Oder nee. So Saufpunk, wie ich es immer nenne.
Nee, das war eher.
Ich so hingegen habe früher in so einer brülligen Punkband gespielt.
Ja?
Die ganz schön lärmig war, ganz schön schrammelig.
Okay.
Und,
Hauptsache laut.
Was waren so eure
Hauptsache laut.
Stilkoordinaten? Also so Bands, die
also
ja.
Möglichst gut wenig. Also unsere Stilkoordinaten waren erstmal natürlich unser eigenes Unvermögen, die Instrumente zu bedienen. Ja. Das heißt, ich habe da noch Gitarre gespielt, das sagt eigentlich so fast alles.
Okay.
Das heißt, mehr als 3 Akkorde war auch wirklich schwierig.
Ja.
Und der Witz ist, wir waren aber auch nie besonders schnell. Das war eigentlich so unser Hauptproblem.
Oh, so Slow Punk.
Wir wollten so The Exploited-mäßig, so richtig auf die Fresse, aber wir konnten halt nicht so schnell spielen. Das heißt, du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie The Exploited in halb so schnell.
Oh, das hört sich mal ganz gut an.
Also,
kannst du heute hier mit landen.
War, heute wird es vielleicht fast wieder gehen, aber damals, sag
da
ich schon.
Da gab es noch diese geile Anekdote mit, was war das, die Zitrone, wo du die Zitrone gebissen
wir
hast?
Wir haben so Stage-Moves gemacht, wie wir haben irgendwann haben wir mal rausgefunden, dass man ja in Bio-Zitronen einfach reinbeißen kann. Also dass du die Schale essen kannst von einer Bio-Zitrone.
Mm.
Und dann haben wir irgendwann mal als Gag immer auf der Bühne einfach Zitronen gegessen. Also irgendwie gesagt, als Ansage, ja, es ist irgendwie wichtig, Vitamin C zu sich zu nehmen. Und dann habe ich so Zitrone, so eine ganze aus der Tasche geholt und da einfach so ein Stück rausgebissen.
Healthy Punk.
Ja, und irgendwie dann den Rest ins Publikum geschmissen und da gab es immer die echten Fans, die dann den Rest noch gegessen haben.
Oh,
und so.
Lecker.
Und so richtig alberne Dinger. Und es gab auch auf jeden Fall einen Auftritt, wo so eine ganz belebte Geburtstagsparty war, das in so einem Jugendzentrum.
Mm.
Und wo ich weiß, dass wir angefangen haben zu spielen und einfach alle den Raum verlassen haben.
Oh, schön.
Weil es sehr scheiße und sehr laut war. Aber wir waren halt auch sehr besoffen und hat Spaß gemacht. Also wir waren der Ansicht, wir können das.
Habt ihr auch Zitrone auf der Bühne, wenn ihr spielt?
Nee.
Ist ja kein Healthy Punk.
Nee, das stimmt. Also mit Essen haben wir eigentlich nicht.
Wie würdest du es denn einkategorisieren, eure Musik selber?
Was wir jetzt heute machen?
Ja.
Das ist immer schwer, das in so Genre-Täschchen zu packen, weil wir eigentlich sehr, sehr viele Einflüsse in der Musik verarbeiten. Deswegen ist es nicht so leicht zu sagen, aber wir sprechen eigentlich immer von Power-Pop.
Mhm.
Tatsächlich. Also es gibt ja diese Garagentradition von Power-Pop, die auch mit Punk und Indie-Einflüssen und so angereichert ist. Irgendwo da finden wir wahrscheinlich auch statt. Also es ist, sind natürlich auch mittlerweile über die Jahre auf den 8 Alben, die wir gemacht haben, sehr viele verschiedene Einflüsse in die Musik gekommen. Deswegen ist es da schwer, eine Bezeichnung drüber zu hieven, was natürlich immer praktisch wäre, wenn man das könnte, aber.
Aber es gibt auf jeden Fall ja schon diesen Indie-Einfluss. Die letzte Platte ist jetzt ja auch bei Tapete Records gekommen.
Genau.
Und die kennt man ja eben auch von diversesten Indie-Bands. Fehlfarben ist da zum Beispiel rausgekommen.
Richtig.
Das ist also schon so die Schlagrichtung.
Ja.
Da ist ja dann sehr viel passiert bei Schrottgrenze, bei und mit Schrottgrenze. Wie ist das denn bei dir? Wie bist du überhaupt, also klar, wir haben ja schon darüber gesprochen, Kleinstadt ist irgendwie kacke, da will man irgendwie Musik machen, aber irgendwie bist du auf die Idee gekommen. Wie hat sich das überhaupt ereignet?
Ach, es war eigentlich, im Grunde geht es noch weiter zurück. Timo und ich haben uns halt irgendwie in der 7. und er war in der 8. Klasse kennengelernt. Ich hatte gerade angefangen mit Schlagzeugspielen. Ich war irgendwie damals ein schwieriges Kind, würde man heute sagen. Vielleicht schwer erziehbar und hatte eigentlich im Grunde kaum Hobbys und eigentlich auch nur eine beste Freundin, mit der ich immer Platten gehört habe. Und irgendwie hat meine Mutter dann mal gesagt, geh mal ins Jugendzentrum, da gibt's eine Schlagzeug-AG und das habe ich dann gemacht. Und da bin ich dann so in der 7. Klasse zum Schlagzeugspielen gekommen. Und da war ich dann hellauf begeistert und habe da auch meine ganze Energie reingesteckt, soweit es damals ging. Habe dann auch ein Schlagzeug bekommen und so. Und dann habe ich Timo in der Schule kennengelernt. Er hat halt eben Gitarre gespielt und hat eine Band gesucht. Natürlich braucht man da als erstes irgendwie auch einen Schlagzeuger. Und dann haben wir erstmal jahrelang zu zweit so vor uns hin gespielt, bei ihm und bei mir noch im Kinderzimmer, sehr zum Leidwesen unserer Eltern. Gibt's auch ohne Ende Tapes mit so ganz frühen Gehversuchen.
Selber aufgenommen von euch?
Selber aufgenommen mit Kassettenrekorder. Wir haben viel Nirvana gecovert.
Hast du die noch?
Ja, ja. Ich habe ganz viel.
Hast du mal wieder reingehört?
Ja, ja, total. Wir haben auch ab und zu mal für so Compilations, die es ja über die Jahre auch immer gab, so ein paar, wie soll man das nennen, ein paar Gags rausgeschnitten und irgendwo eingebaut oder als Hidden Track oder sowas.
Cool.
Ja. Ja, das waren halt auch oft Coverversionen am Anfang, ne? Nirvana, Grunge war damals alles ganz neu. Das war so die Musik, die uns erstmal primär interessiert hat. Und dann irgendwann schlich sich so Deutschpunk dazu. ich glaube so ab 92, 93 kannten wir dann sogar auch sowas wie Blumenfeld. Mhm. Aber eigentlich auch nur, weil die erste Blumenfeld-Platte mal für 5 Mark in so einem Mail-Order zu haben war. Und mit wenig Taschengeld guckt man dann so, okay, wir bestellen was. Damals noch mit Papier und so hat man dann irgendwie eine Postkarte zum Versand geschickt und Geld in den Umschlag getan oder sowas. Und hatte dann noch 5 Mark übrig. Okay, dann nehme ich noch die Blumenfeld mit dazu. So, und dann hatten wir die Ich-Maschine zu Hause, was eine irre tolle Platte ist, die wir aber die ersten 5 Jahre erstmal gar nicht verstanden haben und gedacht haben, das ist eigentlich Quatsch. Also der musikalische Horizont war noch nicht breit genug, um das zu verstehen. Ja, so fing das damals an und dann irgendwann kam halt ein Bassist dazu und dann haben wir uns 94 Schrottgrenze genannt und haben ein richtiges Demo aufgenommen.
Ach, also dann wirklich aus diesem Schulprojekt ist dann eure jetzige Band entstanden?
Ja, also nicht ein Schulprojekt, wir haben es schon zu Hause gemacht, aber wir haben uns in der Schule kennengelernt.
Ja, also quasi aus der Schule.
Beide so Außenseiter-Typen. In Peine gab es wenig Musiker und Musikerinnen und da waren wir dann ganz schnell auf uns allein gestellt und haben einfach losgelegt. Auch mit der festen Überzeugung, dass wir das total toll können. Mhm. Die Sachen waren aber jahrelang unhörbar.
Das ist halt auch Punk.
Ja. Aber es ist ja eigentlich genau diese Traumvorstellung, die eigentlich jeder hat, ne? Also irgendwie aus der Schule, aus dem Proberaum, dann raus auf die großen Bühnen, ne? Also Hut ab, dass ihr das so durchgezogen habt.
Auf jeden Fall, die großen Bühnen, weiß ich gar nicht, ob wir das da schon so auf dem Zettel hatten, aber wir fanden natürlich irgendwie dann irgendwie Deutsch-Punk-Bands richtig toll, wie zum Beispiel Slime, zum Beispiel Abstürzen und Brieftauben, Vizo damals auch. Und mit denen haben wir dann 95 auch mal zusammengespielt. Da waren wir dann schon einen Tick besser und da hat uns dann ein Veranstalter als Support gebucht. Das war so unser erstes großes Konzert mit vor 800 Leuten. Das waren schon so Endlevel-Träume damals mit 15 oder so. Ja.
Dieser Wow-Effekt, wenn man denkt so, es kann nicht mehr besser werden. Ne?
Ja.
Aber es ist natürlich schon also Wahnsinn, dass es dann so eine gewisse Art von Kontinuität eben von damals bis heute gibt in Form von Schrottgrenze, trotz Pause. Und man ja im Prinzip tatsächlich dieses Jahr 25 Jahre Schrottgrenze behaupten könnte.
Das stimmt, tun wir auch. Ja. Wir spielen auch eine 25 Jahre Jubiläumsgala im Übel und Gefährlich am 18. Schlecht. Oktober. Das ist...
Gibt es noch Karten?
Ja, es gibt noch Karten.
Kannst dir gleich eine klicken, Jan.
Ja, und wir stellen natürlich den Link in die Shownotes.
Ja, genau. Wir stellen den Link dann unter die Episode.
Super.
Wobei, wenn die Folge rauskommt, wird es vielleicht knapp. Müssen wir. Ja. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr dann noch eine. Dann
ja.
Wir können für nichts garantieren.
Und wann habt ihr gemerkt, dass ihr quasi aus, ich nenne das jetzt mal aus dem Proberaum heraus in etwas professionelleren Ebenen aufsteigen könntet oder habt ihr das vielleicht gar nicht gemerkt und seid da einfach so reingerutscht?
Also ich glaube auch, als ich meine, das wird wahrscheinlich unserem Alter geschuldet sein, wir hatten auch ein gesundes Selbstvertrauen, so gerade in den ersten Jahren haben wir uns, glaube ich, eher an vielen Sachen auch ein Stück weit überschätzt. Das war einfach so ein jugendlicher Enthusiasmus, ne? Wir haben einfach uns jedem Veranstalter, der uns in der Gegend irgendwie bekannt war, halt immer angeboten und die haben dann immer, wenn sie keine Vorband hatten, auch gesagt so, ja, okay, alles klar, ihr könnt spielen. Auch manchmal, wenn wir einfach so als Gäste da waren. Also wir haben andauernd irgendwie Supports gespielt und da waren dann schon Leute, die auch gesagt haben so, okay, das ist fresh. Also das hat man damals so nicht gesagt, aber das hat die Szene zumindest im Niedersachsen der damaligen Zeit irgendwie doch irgendwie lustig gefunden, würde ich mal im Nachhinein sagen. Und das hat uns halt sozusagen bestärkt oder empowered, würde man heute sagen. Aber dann hat man natürlich auch irgendwann gemerkt, okay, wir bewegen uns in einer ganz kleinen Blase und das hat aber noch ein paar Jahre gedauert. Da war ich dann schon 18, 19, dass ich dann gemerkt habe, okay, die Musikindustrie ist ganz woanders und da kennt uns keiner und wir sind eigentlich eine Underground-Band.
Aber ihr wolltet schon dahin zu den Major-Label, will ich jetzt nicht sagen, mal in die Musikindustrie reinrutschen.
Das war uns gar nicht klar, dass es das in der Form gibt, glaube ich. Wir waren richtig naiv. Also ich weiß noch, wie unsere erste Single zustande gekommen ist. Da war ein Punk-Label aus dem Ruhrgebiet. wir konnten auch keine Größenordnungen oder so einschätzen von solchen Labels oder so. Da kam einfach eine Postkarte, die hatten unser Demo gehört, fanden es cool, haben gesagt, wenn ihr wollt, produzieren wir eine Single. Geht mal für ein Wochenende in das und das Studio in Braunschweig, das ist bei euch um die Ecke. Ich zahle das und wenn ihr Fragen habt, ruft mich unter der und der Nummer an. Liebe Grüße. So lief das damals ab. Und das haben wir natürlich jedes Mal gemacht, wenn so ein Label so angefragt hat. Und so kam dann eine Platte nach der anderen. Also 95 eine Single, dann ein Album, 96 dann eine 10-inch.
Ist nicht dein Ernst, oder?
Doch, drei verschiedene Labels quasi. Geil. Und so hat man dann vor sich hin produziert. Aber wir haben die Labeltypen nicht gekannt, was eigentlich Irrsinn ist.
Ja.
Es gab keine...
Einfach nur wie so Brieffreunde irgendwie.
Ja, genau.
So, völlig.
Es gab nichts. Also es gab keine Verträge.
Gott, ich hätte so Angst gehabt, wenn ich dann in das Studio gehe, dass es dann irgendwann heißt, so ja, jetzt hier aber 500 Euro auf den Tisch oder so, ne? Ihr habt jetzt hier aufgenommen.
Ja, gut, okay, mit dem Studiotypen hat man dann vorher telefoniert damals und der hat dann gesagt, ja, nee, alles klar, haben die überwiesen, kommt vorbei an dem und dem Tag.
Ach, die gute alte
Zeit. Das ist aber auch
Zeit,
geil, ne? Sich das von der anderen Seite vorzustellen, dass du so ein Label machst und du schickst einfach irgendeiner Band irgendwelche, also heute so Kids quasi, den schickst du irgendwie eine Postkarte, geht da mal ins Studio, dann überweist du dem Studio Geld und dann
ja,
wird schon ein geiler Song bei rauskommen, wird schon gehen.
Genau.
Es gibt einen lustigen Zufall sozusagen. Ihr wart auf der Compilation Scumfuck Bizarre Arschlecken Rasur und mehr,
richtig, ja.
1997. Ich habe das auch irgendwie mal nachgeguckt. Das ist auch irgendwie ein Label, was mit Scumfuck.
Das war das erste Label, was unsere erste 7-Inch auch gemacht hat.
Ich habe damals, als ich für meine erste Band The Deadstock eine MySpace-Seite eingerichtet habe, also als wir dann gestartet haben, ein paar Jährchen später, war dann die Hochzeit von MySpace. Da braucht man dann MySpace, um eine Band zu sein. Mhm. Und da habe ich überlegt, wie nenne ich das Ding? Und das ist eigentlich völlig einfach. Man nennt es myspace.com/thedeadstock. Mhm. Aber damals hat man noch nicht so gedacht. Da hat man sich irgendwelche witzigen Internet-Akronyme ausgedacht. Und ich habe tatsächlich, waren wir auf myspace.com/scumfuckpunkrock. ich kannte dieses Scumfuck-Label überhaupt nicht.
Ja.
Und habe quasi zufällig, weil ich dachte, ey, so Scumfuck Punkrock, so, ne? Das war so ein witziger Zufall, als ich irgendwie mal in den Wikipedia-Artikel geguckt habe und dachte, hä? Das gab es, so.
Ich habe aus Versehen
denen ihr MySpace-Namen geklaut, sozusagen.
Ich habe jetzt gedacht, doch, hier kommt jetzt irgendwie so eine Geschichte, dass sie den hinterher dann abgekauft haben.
Nee, leider haben sie uns den nicht abgekauft und wir wurden aber glücklicherweise auch nicht verklagt.
Okay, Glück gehabt.
Vielleicht ist der Begriff Scumfuck auch schwer schützbar.
Ja, die haben selber so viele Rechtsstreits am Laufen gehabt, weil die irgendwelche Bierlogos kopiert haben auf ihren Platten und sonst irgendwas. Ja, das war sozusagen alles ziemlich random, würde man heute sagen, ne?
Also schon alles ziemliche glückliche Zufälle, dass Leute an euch geglaubt haben oder vielleicht auch.
Es gab halt eine kleine Systematik und zwar gab es früher natürlich eine große Fanzine-Szene. Und irgendwie sind wir über diese ganzen Versende und so auch an so diese Fanzine-Hefte gekommen. Das waren dann so Sachen wie Plastikbomb, das gibt's zum Teil heute noch.
Mhm.
Auch noch ganz viele andere kleinere Fanzines und so. Und das war immer so ein bisschen das Fenster zur Punk-Szene irgendwie, weil man dadurch auch aus anderen Regionen News bekam und über Bands, die man mochte und so weiter. Und dann gab es ein Zine, das hieß Buch dein eigenes beficktes Leben und da waren einfach alle Adressen drin von allen möglichen Veranstaltern, FanzinerInnen und so weiter und so fort und da haben wir überall unsere Demos hingeschickt, alles was halbwegs nach unserem Geschmack klang, haben wir dann angeschrieben, also das haben wir halt schon gemacht, wir haben unaufgefordert unsere Demokassetten durch die Gegend geschickt.
Das, wo man auf jeder Labelseite lesen kann, bitte, bitte schickt uns nicht.
Ja, damals haben die halt doch dieses Heftbuch dein eigenes beficktes Leben rausgegeben, weil sie wollten, dass die was schickt. So, ne?
Ja, es war tatsächlich eben eine andere Zeit, wenn man sich so die Musikindustrie anguckt, wo heute wahrscheinlich auch selbst im Punkrock das alles schon deutlich professionalisierter ist und auch gar nicht mehr weniger professionell geht eigentlich.
Klar.
Lass uns doch vielleicht jetzt mal zur Neuzeit, zur Jetztzeit kommen.
Zurück in die Zukunft.
Oder gibt es noch irgendwas, was besonders erwähnenswert wäre in eurer Bandgeschichte, was ich jetzt vielleicht nicht weiß?
Ja, wir können ja nochmal zur Auflösung gehen quasi.
Ja, genau, das ist eine gute, das ist vielleicht.
War das 2010?
Ja.
Glaube ich, habt ihr euch ja aufgelöst.
So auf.
Das passiert ja nicht einfach mal so zufällig.
Nee.
Woran lag das?
Ich jetzt im Nachhinein betrachtet, war das eigentlich eine ganz natürliche Folge von so übertourt sein und irgendwie so in dieser Mühle drin sein.
So ein bisschen Band-Burnout quasi.
Totaler Band-Burnout. Wir hatten da dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 6 Alben gemacht, bei Motor Music zuletzt irgendwie, und dann ging es echt so 2004 eine Platte, 2006, 2007. Dazwischen immer Touren, die so zwischen 100 und 70 Konzerten pro Album waren. Und also eigentlich haben wir in der Zeit nichts anderes gemacht als die Band und sind dann auch irgendwann nicht mehr aufeinander klargekommen. Also wir hingen einfach zu lange zusammen im kleinen Bus rum, würde ich denken. Und dann war das letzte Jahr halt extrem angespannt, hat auch dann irgendwie zu richtigen so Stressphänomenen geführt, so, also irgendjemand hatte nur noch Durchfall und so fürchterliche Sachen. Und dann haben wir erstmal eine Pause eingelegt, das war dann so Ende 2007. Und 2010 haben wir dann nochmal einen Abschiedsgig gespielt, aber das war jetzt keine Auflösung oder so nochmal extra, sondern...
In Peine.
In das damals in Jülich, das war einfach... in der Nähe von Köln eine Konzertlocation, wo wir halt immer traditionell irgendwie so quasi jedes Jahr gespielt haben. Und die hatten uns nochmal eingeladen und deswegen nochmal aufgetreten.
War das denn bewusst als Abschiedskonzert oder war es einfach das letzte Konzert und dann hat man gesagt, jetzt kein Bock mehr?
Also zu dem Zeitpunkt war es einfach, die Einladung stand im Raum und irgendwie hatten wir Bock, das nochmal zu machen und hatten aber damals überhaupt keine Perspektive, das nochmal irgendwie weiter zu betrachten.
Habt ihr es zu dem Zeitpunkt dann alle hauptberuflich gemacht?
Bis 2007, ja. Also so ab 2003 bis 2007 haben wir es 4 Jahre hauptberuflich gemacht. So mit Merchandise-Shop oben auf dem Dachboden bei mir. Ich hatte so einen großen geräumigen Dachboden, wo wir jeden Tag Pakete gepackt haben und so. Und wir waren das ganze Jahr auf Tour und hatten auch ziemlich viel Promokram und so, weil Motor war ja schon eine größere Plattenfirma.
Ja, also ja, die kamen ja auch schon öfter mal vor.
Ja.
Als eine dieser 2000er Labels, die auch richtig Druck gemacht haben damals, also echt cooles Zeug auch gemacht haben.
Auf jeden Fall. Und da haben wir es hauptberuflich gemacht.
Das nagt natürlich auch sehr an den Energiereserven. Ne? Wenn du halt auf Tour die ganze Zeit bist, dann bist du zu Hause, musst du ganze Merch packen, hast ja quasi gar keine Zeit zum Durchschnaufen. Ne?
Total. Also es hat alles ist irgendwie so ein bisschen den Bach runtergegangen in der Zeit. Also ich hatte auch, weiß nicht, 6 Kehlkopfentzündungen und ich habe ja gesungen zu der Zeit auch schon und war halt die ganze Zeit immer in Behandlung und gab es ein paar Breakdowns auf Tour, so richtig Mariah Carey-mäßig mit Cortison-Spritze und so. Im Nachhinein irgendwie irre, ne?
Aber, dass man dann noch weitermacht.
Ja,
also.
ich hab trotzdem immer weiter durchgezogen auf so einer Visions-Tour. Das weiß ich noch, das war ganz schlimm in Dortmund. Notaufnahme und eine Cortisonspritze mit Allergieschock und so und trotzdem eine Stunde später auf der Bühne gewesen, wo ich heute sage, okay, why?
Ne? Kein normaler Mensch würde das machen.
Nee. Also es war, man ist ja auch sehr festgefahren, ne, wenn man selbstständig ist, so gesehen. Ne? Das war damals natürlich auch irgendwie unsere GbR und dann betraf das mehrere Leute und so und ist schon hart.
Und dann habt ihr die Pause gemacht?
Dann haben wir die Pause gemacht.
Was hast du in der Pause gemacht?
Also ich habe in der Pause dann bei ganz vielen anderen Bands mitgemacht. Also ich bin erstmal eingestiegen bei Station 17. Das ist eine Experimentalband mit Menschen mit Behinderung.
Boah, die habe ich mal gesehen live. Das war irre. Die habe ich auf dem Futzrock gesehen.
Ja, da war ich dabei.
Siehste, da habe ich dich ja schon live gesehen.
Siehste, cool.
So klein ist die Welt. Ja, das ist Wahnsinn. Also diese Band besteht zum größten Teil aus Menschen mit Behinderung, mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Genau. Da weiß ich nicht, da war ein Typ dabei, ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat, der war blind.
Ja, Sebi, also Sebastian Stuber.
Was macht der? Singt der?
Er spielt Keys und singt.
Ja, und das war so, da hat man das so richtig gesehen, wie der das fühlt alles. Ne? Und das ist sehr, für mich als Außenstehender sehr beeindruckend gewesen, das zu sehen. Oder der DJ, den ihr da habt, der eine, der halt einfach voll durchdreht. Und total Bock drauf hat. Schönes Projekt. Cool, dass du das gemacht hast. Oder noch machst du das noch?
Ich bin tatsächlich jetzt im August hatte ich mein letztes Konzert nach 11 Jahren, weil ich jetzt einfach den Hauptaugenmerk gerade auf Schrottgrenze lege. Und auch in noch ein paar anderen queer-feministischen Musikprojekten drin bin. Und wir haben mit Station 17 zusammen, also seit ich dabei bin, 4 Alben gemacht, auch 300-400 Konzerte gespielt. Also ich hatte auch so das Gefühl, jetzt ist es mal Zeit für einen neuen Drummer oder eine neue Drummerin bei Station 17, einfach neuen kreativen Input auch da am an der Rhythmussektion, weil ich glaube ich auch irgendwie alles gemacht habe, was ich mir vorstellen kann mit dieser Band.
Darf ich da ganz kurz einhaken und dann nochmal kurz drüber sprechen?
Ja.
Wie ist das mit Menschen mit Behinderungen, eine Platte zu produzieren oder zu schreiben? Weil ich sag mal so, verstehen die das, diesen Werdegang der CD-Produziererei und den Stellenwert? Oder machen die das just for fun? Oder?
Das ist auch individuell unterschiedlich, würde ich sagen. Es kommt immer drauf an, wie die Auffassungsgabe der einzelnen Leute beschaffen ist. Ne? Also zum Beispiel Sebastian Stuber, über den wir jetzt gerade schon gesprochen haben, der Keyboarder, ist hochprofessionell. Der ist auch schon seit Ende der 2000er professionell bei Station 17 und anderen Theatermusiken und allen möglichen Sachen. Der weiß sehr genau, was gemacht wird und was er im Studio zu tun hat, wenn er eine bestimmte Sache erzeugen will oder so. Der kennt die Prozesse. Andere wiederum wie Marc Hundenburg, der Sänger von Station 17 und Saxophonist, der kriegt es vielleicht nicht so mit. Der hat aber auch schon einen Haufen Platten. Also der kann im Studio richtig super performen, aber der kann natürlich jetzt einen Mixing- und Mastering-Prozess nicht unbedingt nachvollziehen. Das ist ja auch nicht unbedingt entscheidend, dass das jeder kann. Also in anderen Bands ist es ja auch nicht so, dass jeder in die technischen Prozesse involviert ist.
Ich frage das nämlich, weil ich habe auch 2 Jahre lang mit Kindern mit Behinderung gearbeitet, im Schulprojekt, beziehungsweise ich war Zivi an so einer Schule, wo die halt unterrichtet werden. Und da habe ich halt gemerkt, dass ganz viele Kinder sich dann richtig in was reinknien und auch wirklich bissig werden, weil sie das halt umsetzen wollen. Und das habe ich mir wirklich auch, die Frage habe ich mir gestellt, als ich euch live gesehen habe, wo ich dachte, okay, wie ernst nehmen die das alle und wie können die sich da reinknien? Aber eigentlich haben die das ja alle mit so viel Leidenschaft gemacht, dass man das ja eigentlich von selbst beantworten kann. Eigentlich,
also ne? Da gibt es eigentlich aufgrund von Behinderungen jetzt keine Unterschiede oder so. Also in dieser Leidenschaft Musik zu machen, das ist ja das Tolle an Musik, dass es eben auch irgendwie ein Medium ist oder auch eine Kommunikationsform, die so kognitive Einschränkungen oder körperliche Einschränkungen überwinden kann. Ne? Also wo auch, das ist quasi wie eine einfache Sprache, die für alle funktionieren kann.
Ja, das ist so universell, ne?
Universell, genau. Und das ist ja auch so ein bisschen das Tolle bei Station 17, dass man eben solche Prozesse, solche Hürden auch nehmen kann, irgendwie übers gemeinsame Musizieren, was du halt jetzt bei anderen Dingen nicht so einfach könntest.
Und dann hast du gesagt, okay, es ist wieder Zeit für meine eigentliche Band oder für meine alte Band.
Ja, wir haben ja gehört, im Prinzip die Auflösung war Ergebnis von einem natürlichen Prozess, weil ihr euch sozusagen auch aufgerieben habt, wenn man
so
will.
Ja.
Und dann habt ihr ja 2014 wieder gespielt. Und das war ja zuerst, wenn ich das richtig, wenn Wikipedia nicht lügt, war das zuerst sozusagen eine einmalige Reunion, um bei der Show mit Herrenmagazin.
Stimmt.
Liebe Grüße an dieser Stelle an den Dennis.
Auf jeden Fall.
Quasi nochmal mit Schrottgans auftreten zu können.
Das stimmt. Das war eine ganz liebe und tolle Einladung von Herrenmagazin damals. Ich glaube, die haben damals ihr 10-Jähriges gefeiert. Im Übel und Gefährlich und hatten eine ganze Reihe von Bands eingeladen, die ihnen wichtig waren. Da waren wir auch mit dabei und das war für uns dann so ein Anlass, wo wir uns mal wieder im Proberaum getroffen haben, einfach mal wieder gespielt haben und alle gesagt haben, ja klar, das ist ein toller Anlass, da wollen wir spielen. Ich glaube, wir haben 5 Songs gemacht oder so, das war auch für alle machbar. Ne? Unser Bassist, der in den 2000er dabei war, der wohnt mittlerweile in Schottland, der ist dann extra gekommen und so, das war so ein bisschen so ein Family-Treffen. Und das hat dann so viel Spaß gemacht und gab dann auch so viel Resonanz irgendwie, dass wir gesagt haben, beziehungsweise dass Tapete auf uns zukam an dem Abend sogar, glaube ich, auch schon und gesagt hat, hey, sag mal, wollt ihr nicht mal eine Werkschau machen, also quasi eine Zusammenstellung von den Sachen, die es schon gibt und die gar nicht mehr erhältlich waren zu dem Zeitpunkt und so. Und dann haben wir das alles mal ein bisschen sacken lassen und haben so eine Compilation zusammengestellt mit den besten Sachen sozusagen von den alten Platten. Und haben dann eine kleine, ich glaube 3 Tour-Dates oder so zu der Veröffentlichung gespielt. Und so nahm das dann alles so Schritt für Schritt seinen Lauf. Ne? Nach dieser Jubiläumstour sozusagen, nach der Best-of-Tour, gab es dann doch wieder die Idee, hey, lass uns doch mal was Neues machen oder probieren.
Da wollte ich hin sozusagen. Wahrscheinlich war das dann auch eine natürliche Entwicklung.
Total.
Dass wenn man dann einmal wieder anfängt, dass es dann irgendwie doch auch wieder geht.
Wir wollten auch nicht den Fehler nochmal direkt machen, dass wir uns irgendwas aufhalsen, beispielsweise einen Plattenvertrag oder sowas. Und dann irgendwann mittendrin merken, dass wir gar keine Ideen dafür haben oder dass wir nicht die Kraft haben oder die Lust. Das musste alles erstmal stehen.
Ja, dass man sich nicht gleich wieder kaputt macht sozusagen.
Genau.
Damit. Genau, seitdem ist ja dann aber doch auch einiges wieder passiert.
Genau, wir sind ja schon bei der zweiten Platte, die am 18. Oktober rauskommt.
Genau, Glitzer auf Beton ist 2017 rausgekommen.
Genau.
Und im Oktober kommt die neue.
Genau.
Und ich habe schon ein neues Musikvideo gesehen letztens auf YouTube.
Stimmt, das ist auch schon rausgekommen gerade.
Das war sehr bunt.
Mhm. Geradezu queer, meinst du?
Ja, da wollte ich gerade so ein bisschen hin. Es war sehr, sehr bunt, sehr laut, weil ich es über Kopfhörer laut gehört habe.
Okay, ja gut.
Passiert.
Und ich muss sagen, es war für mich... Ich kenne eure Band noch nicht so lange. Mhm. Es war für mich so ein, was passiert hier?
Ich vermute tatsächlich, bin jetzt auch nicht so tief in eurem musikalischen Schaffen, aber auch nach dem, was wir jetzt gehört haben, vermute ich, dass es auch einen Kontrast gibt zwischen Schrottgrenze 1999 und jetzt Life is Queer, My Dear, in der Form.
Ja, klar. Also 1999 waren die Themen natürlich auch noch ganz andere. Die waren halt geprägt von Teenie-Themen, würde ich sagen. Mhm. Ne? Es waren Love-Songs, es waren Party-Songs, es war alles so ein bisschen orientiert auch an den Ramones oder so. Sehr, sehr einfach. Ne? Mittlerweile, also gerade auf den letzten beiden Platten, seit wir wieder angefangen haben, haben wir eben auch queer-politische und queer-feministische Inhalte drin in den Texten. Natürlich, die wir da ganz bewusst irgendwie mit reingenommen haben. Ich sag mal so, die Idee von Queer, die hatte ich zu dem Zeitpunkt Ende der 90er noch gar nicht. Die gab es zwar schon in der Queer Theory und so, aber von der wusste ich damals
ja,
noch
nichts. Ja klar, das stimmt, da war es natürlich in der breiten Masse noch gar nicht, also der Begriff war der breiten Masse ja noch nicht mal bekannt, geschweige denn die Ideen, die dahinter stecken könnten.
Ja. Ich war auch noch viel zu sehr drin in einer heteronormativ geprägten Sozialisation. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht geoutet. Das kam auch erst so mit Mitte, Ende 20, dass ich mich privat sozusagen geoutet habe. Das heißt, dass ich in gleichgeschlechtlichen Beziehungen bin, ebenso wie in heterosexuellen Beziehungen oder auch mit Transpersonen über die Jahre Beziehungen hatte oder so. All dieses Bewusstsein, dieses ganze Emanzipatorische, was für mich dazugehörte, war in dem ersten Abschnitt der Laufbahn von Schrottgrenze noch gar nicht so weit gediegen, als dass ich das so hätte artikulieren können in den Songs oder auch nicht wollen, weil damals hätte ich Angst gehabt. So, ich war noch gar nicht so selbstbewusst in der Sache, das wussten nur meine engsten Freunde.
Ja, ihr wart ja auch tatsächlich super jung, als ihr angefangen habt. Also,
genau. Ja. Genau, in den 90ern war es für mich gefühlt in der Provinz noch sehr viel schwieriger, da irgendwie was Richtung Homosexualität zu artikulieren oder Leute kennenzulernen oder so. Da gab es wenig Netzwerke und also es war viel mehr tabuisiert, als es dann später in den 2000ern wurde.
Mhm.
Gab es dafür Anfeindung von alten Schrottgrenzen-Fans?
Jetzt in den aktuellen Sachen?
Ja, also du warst ja nicht immer Saskia
Band. Nee, nee.
Und irgendwann gab es ja dann den Cut und dann warst du auf einmal Saskia. Das war ja vielleicht für einige Fans halt auch nicht das, was die sich vorgestellt haben, wenn die so eine Platte von euch in der Hand haben.
Also das Ding ist, dass es gab natürlich Anfeindungen, aber die finden meistens irgendwie anonym im Netz statt, ne? Also von irgendwelchen Comments oder irgendwelche Zuschriften oder so von Leuten, die da irgendwie anonym unterwegs sind oder so. Das gibt's schon. Und es gibt auch hier und da mal eine Einzelstimme nach irgendwelchen Konzerten, wo dann noch jemand auf mich zukommt und dann nochmal irgendwie so ein Gefühl da lässt, sag ich mal. Das okay. ist ja nicht unbedingt eine Anfeindung, sondern meistens so ein bisschen verpackt in noch was Nettes, weil man steht sich ja dann wirklich gegenüber und dann sind die Leute auch nicht.
Da traut sich keiner, so die harten Dinger genau. rauszulassen, die man sonst so in den YouTube-Kommentarspalten sieht.
Richtig. Ja. Das ist dann eher so ein Gefühl oder so, was bei mir ankommt, wo ich dann manchmal denke, ah, okay, da steckt vielleicht irgendwie so eine Anfeindung dahinter, die jetzt aber gerade nicht so richtig rausgekommen ist. Es gab natürlich auch auf privater Ebene ein paar Leute, die die mit meinem Outing allgemein nicht so gut klarkamen und dann auch mit der Musik dazu entsprechend nicht. Aber das waren eher Einzelstimmen. Also wenn man das jetzt mal so über die Jahre Revue passieren lässt, muss man sagen, dass das eher positive Feedbacks hervorgerufen hat oder solidarische Haltungen auch von Leuten, die sich vorher nicht für uns interessiert hätten, vielleicht so explizit. Also es war jetzt sozusagen keine negativ geprägte Erfahrung.
Also ich muss sagen, ich war ja mit meiner Band Pyogenesis als Support von Life of Agony unterwegs.
Ja.
Und die Sängerin Mina Caputo war ja früher Keith Caputo, richtig. Also auch Transgender geworden.
Mhm.
Und da war das so, dass man schon, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also es schwebte immer so ein bisschen so dieses Achtung-Ding, ne? Also Achtung in Form von Achtung, hier darf nicht jeder im Backstage reinkommen.
Ja, gut.
Mit dem Hintergrund, dass die erzählt haben, dass die so ganz, ganz oft das hatten, dass Leute auf einmal Backstage gekommen sind und die verprügeln wollte.
Ach Gott.
Nur okay. weil sie halt nicht mehr Keith, sondern Mina Caputo war.
Mhm.
Und da haben wir halt wirklich auch, als wir dann so ein bisschen mehr osteuropäisch geworden sind, in Polen zum Beispiel.
Als ihr osteuropäisch geworden seid, ist schön, ja.
Wo wir,
als ihr Polen geworden seid.
Als wir nach Polen zum Beispiel mit Live-Einige gefahren sind, da war das dann wirklich so, da ist dann ein Fan wirklich in den Backstage-Bereich gekommen, um uns zu treffen, weil das war so ein riesen Pio-Fan und der hat dann irgendwie da sich reingeschmuggelt und da war richtig Aufruhr, weil die echt Angst hatten, dass der
weil
jetzt...
Weil die wirklich damit rechnen müssen,
genau,
dass es da Ärger gibt.
Du musst immer rechnen, dass da ein Verrückter reinkommt, der dann Schläge oder sonstige Gewaltandrohungen von sich lässt und ich finde es ganz schlimm, dass Menschen und vor allem halt auch Fans oder Ex-Fans so
reagieren.
Muss
man ja auch mal bedenken, das geht ja um Leute, die Life of Agony Fans sind, die
ja,
im Prinzip sagen, ey, die Musik finde ich voll geil und um so wütend zu sein, musst du ja eigentlich auch sagen, die Musik ist irgendwie wichtig für mich und dann die Person,
ja,
die diese
absurd,
Musik erschafft hat, dann anzugreifen, ist ja krank.
Das ist halt extrem transmisogyn und aber es spiegelt ja auch so ein bisschen die weltweite Situation von Transpersonen wider, die ja häufig auch tödlichen Gewaltakten ausgesetzt sind. So, also wer so ein bisschen guckt auf queeren Medien, der wird da relativ viel zu finden. Da gibt es kaum einen Tag, wo nicht irgendeine Meldung durch die Medien geht. Also ich habe zum Beispiel auch ab und zu Situationen, wo ich dann schon merke, okay, da ändert sich für Leute schon was, so was dieses Sicherheitsbedürfnis angeht. Zum Beispiel am Wochenende haben wir in Hellersdorf gespielt auf dem Demokratiefest, schöner Leben ohne Nazis. Und da hatte der Veranstalter uns netterweise auch Securities bereitgestellt, weil der Backstage so ein bisschen im Viertel lag. Und er wirklich Angst hatte, dass es zu homophoben oder transfeindlichen Übergriffen kommen könnte. Und dann hatten wir immer drei Securities dabei. Das ist sowas, da denke ich oft gar nicht drüber nach, weil ich bin so ein bisschen arglos, was es angeht und latsch halt überall rein und hab auch schon viel Gegenwind erfahren und so, mir ist aber trotzdem irgendwie noch nie was passiert. Aber das ist, kann natürlich auch ganz anders laufen. Von daher, man darf sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen. So, toi, toi, toi.
Ich muss sagen, ich hab mit Transgendern jetzt auch nicht so viel am Hut. Die erste noch nicht. Die erste Transfrau, die ich kennengelernt habe, war witzigerweise die Ex-Gitarristin von Pyogenesis. Da haben wir ja die Reunion-Show gespielt in Hamburg und dann stand sie halt im Backstage-Bereich und hat dann gesagt, ja, hallo, ich bin Sophie und so und dann dachte ich, hey, hallo, alles klar. Und irgendwann so, ja, das ist übrigens unser alter Gitarrist. Und manche alte Gitarristin. Ja, nee, unser alter Gitarrist. Und der hatte sich halt auch innerhalb der Band dann geoutet und ist dann Transgender geworden. Und im Endeffekt, ich bin da ganz, ganz offen rangegangen und ich habe damit auch überhaupt gar kein Problem und deswegen verstehe ich halt nicht, wie andere Leute damit so Probleme haben können oder Probleme haben wollen. Und auch gerade in eurem neuen Video ist es ja sehr thematisiert, dieses ganze Ding. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr gut und auch schön, dass du da so offen mit umgehst, weil im Endeffekt ist es, glaube ich, größtenteils einfach, dass die Leute das nicht kennen und deswegen Angst davor haben. Weil im Endeffekt bist ja kein schlechter Mensch. Ne? Auch wenn du dich jetzt als Frau gibst oder als Mann.
Ist egal, ob du Frau oder Mann oder ob du morgen eine Frau oder übermorgen ein Mann bist. Verändert ja, also.
Ja, es ist ja nichts. Und aber das, glaube ich, öffnet euch ja auch als Band ziemlich viele Türen in dem
öffnet
Bereich.
Öffnet quasi,
ne?
allen beteiligten Türen. Also ich denke auch, dass diese.
Ja, stimmt. Ups.
Schlagzeuger.
Dass
sie überhaupt zu thematisieren halt schon wichtig ist und dass das auch sicherlich noch mehr machen könnten, also mehr Bands machen könnten.
Ja. Man muss dazu sagen, also ich war auch schon sehr lange als Drag unterwegs in der Pause von Schrottgrenze. Mhm. Also in der Pause habe ich viele Queer-Veranstaltungen selbst veranstaltet oder bin auch als Drag Queen aufgetreten, habe auch Musik als Drag Queen gemacht oder an Performances mitgewirkt, soweit mir das möglich ist. Und mir war es extrem wichtig, als wir wieder richtig angefangen haben mit der Band und der Band im Übrigen auch, weil die halt eben auch durch mich halt ziemlich gut in der queeren Szene unterwegs und vernetzt ist, dass diese Themen halt irgendwie im Indie-Rock auch mal ganz explizit zur Sprache kommen, irgendwie, weil es da gerade im deutschsprachigen Indie-Rock absolut wenig zu hören gibt.
Ja, stimmt.
Und das sind wirklich einzelne Songs, die man so an zwei Händen abzählen kann und ist eigentlich seltsam, dass es auch nicht besungen wird. Also es gibt da irgendwie eine gläserne Decke und ich gebe dir recht, dieser Hass ist absolut unverständlich. Aber natürlich gibt es da auch komplexe Theorien zu, warum Cis-Menschen, also Cis-Männer im Speziellen, also als Gegensatz zu Trans, ne, also die Leute, die sich auch männlich verorten und auch bei der Geburt als männlich bezeichnet werden, dass die sich provoziert fühlen von Trans-Personen, weil es eben auch einfach im direkten Gegensatz zu ihrer Weltanschauung oder zu ihrer patriarchalen, heteronormativen Haltung steht.
Es,
ne,
geht immer viel, oder man vermutet ja zumindest, es geht immer viel um Macht letztendlich,
richtig,
ne, dass die Machtverhältnisse eben in Frage gestellt werden.
Der halt so vorgeführt wird und den sich manche Leute offensichtlich nicht gefallen lassen können. So, und unter Umständen paart sich das dann sogar noch mit Begehren oder so und dann kann es auch sehr destruktiv werden. Ne? Also ganz viele Morde an Transgender-Personen sind ja auch oftmals gekoppelt an irgendwie eine Beziehung, die vorangegangen ist oder an irgendein Dating oder irgend sowas. Ne? Das ist irgendwie auch immer irgendwie vielseitig und krass aufgeladen. Das ist ein sehr komplexes Phänomen.
Also ich hatte gesehen, dass der Bela B. bei Instagram euer Video auch geteilt hatte oder zumindest einen Verweis darauf. Und da muss man sagen, also auf der positiven Seite sehr viele Herzchen als Kommentare. Sehr schön fand ich von Ram-Fan Germany, Rammstein-Fan mit so einem Rammstein-Logo auch. Life is queer, my dear, ab sofort Lebenseinstellung.
Cool.
Super. Und dann aber auch, was mich echt erstaunt hat, ein Bela B.-Fan, der dann irgendwie schreibt, dass jeder auf diesen Zug aufspringen muss, nur um hip zu sein, hätte ich nicht von Bela B. gedacht. Also ich meine ganz ehrlich, Bela B. ist doch nun keine Bastion der konservativen Reaktion oder irgendwie so.
Nee.
Ganz merkwürdig. Außer gut, der schreibt dann auch irgendwie noch 5 andere Kommentare, in denen er behauptet, jetzt bestimmt beschimpft zu werden. Niemand kommentiert seinen Kommentar. Also
er schreit auch so ein bisschen nach, hallo, hier bin ich.
Bitte greift mich jetzt an, ich will Aufmerksamkeit. Hauptsache immer mit dem Strom schwimmen, Bela B. Also es ist absurd, aber sonst tatsächlich eben auch die Bela B-Fans kommentieren hauptsächlich Herzchen. Und,
ist doch schön.
Ja, wie du ja auch gesagt hast, ne, letztendlich überwiegt dann der positive Zuspruch und der Support auch. Ne?
Passt das vielleicht auch besser mit Punk als mit anderen Musikrichtungen zusammen?
Das könnte sein. Also es gibt ja auch so eine Homo-Punk-History oder Trans-Punk-History. Da gibt es auch ein Buch, was letztes Jahr erschienen ist, kann ich empfehlen, im Ventil-Verlag. Aber die Wurzeln von ja, Punk, der irgendwie queer ist oder so, die finden sich ja schon im New York der mittleren 70er Jahre. Also da gab es eigentlich immer schon eine Verbindung, die aber zum Beispiel im deutschen Punk eigentlich nie so sichtbar, nie so wirklich sichtbar war, wie sie es jetzt beispielsweise in Amerika war. Ja, also viele Bands aus dem Rockbereich haben sich auch mit Gender Crossing beschäftigt und so, ne? Also sowas wie David Bowie und diese ganze Glamrock-Bewegung zum Teil zumindest, ne?
Ja, das finde ich zum Beispiel auch komisch, wenn man sich mal Mötley Crüe von früher anguckt. Mhm. Das war ja, ich möchte jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es war ja auch schon sehr so angehaucht, als sie da wirklich die Hochphase des Glam hatten. Ja. Und da sagt kein Heavy Metaler was.
Ja, man muss sagen, es gab so eine bei diesem Hair Metal, Glam Metal so eine Zeit, wo wirklich 5 Jahre vorher und 5 Jahre danach jeder sagen würde, also jetzt mal so ganz blöd, so, es sieht ja total schwul aus.
Tontig, ne?
Ja. Aber da ging das dann. Da war das irgendwie eine Zeit lang auch in, und Mötley Crüe sind ja sonst super männlich und wir wollen
da
Weiber.
Da war das halt anders besetzt so, für eine Zeit. Das ist hochinteressant.
Das ist echt komisch.
Warum das so ist, müsste man eigentlich nochmal eruieren. Also wir haben uns letztens auch im Bus mal sehr lange mit so einer Hair-Metal-Playlist auseinandergesetzt. Das ist auch hochinteressant, wie das Zeug klingt. Ja. Also es ist alles so aufgeblasen bis zur Unkenntlichkeit. Ne? Gerade so Mötley Crüe oder so, kann man gar nicht mehr sagen, was haben die eigentlich gespielt? Das sind so boomige Hallräume, es ist einfach nur noch Feuerwerk sozusagen. Dazu so ein androgyner Look, der aber total hetero im Innenleben sozusagen auch in den Texten ist.
Ja, der
so
ansonsten keinen Zweifel daran lässt, dass das super hetero sein soll.
Also die Stimmfarbe ist ja
super heftig hoch. Stilblüten, die da entstanden sind. Aber das ist halt vielleicht auch L.A. oder so, man weiß es nicht.
Gut, das ist dann, aber du hast natürlich recht, im Amerikanischen, also mein Buchtipp ist da immer Please Kill Me. Der Autor kommt mir gerade nicht in den Kopf, aber da kommen eben auch diverse Szenen, werden da beschrieben, aus erster Hand oder zweiter Hand sozusagen, wie eben auch Iggy Pop im Frauenkleid spielt und wie eigentlich damals alle auch ja so alles Mögliche ausprobiert haben, teilweise um zu provozieren, teilweise auch einfach um zu gucken, was geht, was kann man so machen. David Bowie da natürlich in dieser Proto-Punk-Szene ja auch ein Akteur. Klar. Und was ich auch immer interessant fand,
Mark Bolan, T-Rex.
Genau, dass sie, ich fand immer total spannend, das kommt in dem Please Kill Me vor und es kommt sonst nicht so oft vor, da wird nicht so viel drüber geredet, aber bei den Ramones, bevor die Erfolg hatten, war es völlig normal, dass die, um irgendwie sich über Wasser zu halten, teilweise auf den Strich gegangen sind.
Ja, das habe ich
und
auch mal gehört.
Da gibt es dann diese Beschreibung, wie ich glaube, Didi Ramone irgendwie später am Abend noch bei irgendwie im CBGBs spielt, so eins der ersten Male, und aber noch da, wie heißt das immer, auf Skid Row irgendwie seinen Körper verkauft. Also wo auch keiner von den Ramones, glaube ich, 5 Jahre später noch drüber geredet hätte irgendwie. Was da so, und was eben alle in dieser Szene auch, da sagt dann keiner, wie ist der schwul oder was soll das? Der ist ein Stricher so. Nee, die sind da irgendwie, ist das in deren Welt auch völlig normal, dass es so eine wie Sexworker gibt innerhalb der Punkrock-Szene. Ja. Also
auch da sind auf jeden Fall progressive,
extrem spannend
Dinge passiert, die heute noch progressiv sind.
Ja, genau, die auch heute noch irgendwie auffällig wären oder
voll
provokant vielleicht.
Ja, wenn man da in die 70er in Deutschland guckt, selbst der subalternative Untergrund war ja, ich sag jetzt mal, viel zugeknöpfter, um nicht zu sagen spießiger. Ne? Also guck dir die Krautrock-Bands an oder so, ist ja jetzt nicht so, dass die nicht auch irgendwie sexualisierte Themen vielleicht gehabt haben oder so, aber also diese Art von Szene oder so, die haben die jedenfalls gar nicht repräsentiert. Das fängt in Deutschland erst an, Anfang der 80er, mit den genialen Dilettanten in Berlin und so, also so hier dieses Neubautenumfeld und die tödliche Doris, und wo so die ersten queeren Gruppen sozusagen durch den Punk und New Wave in Deutschland sozusagen aktiv wurden. Das kam hier alles auch nur in einzelnen Szenezellen sozusagen. Nina Hagen ist da auch noch so eine Person, die lesbische Songs Ende der 70er gesungen hat, die damals super skandalös waren oder auch die mit ihrer Vulva auf der Bühne performt hat und so. Aber dann war ja wieder auch lange nix so in der Hinsicht. Zumindest jedenfalls keine richtige Plattform, die jetzt irgendwie revolutionär gewesen wäre und so. Das sind wir jetzt auch nicht. Wir bringen halt eigentlich gesellschaftspolitische Inhalte sozusagen. Das ist jetzt auch keine sexuelle Revolution, sondern wir versuchen Räume für queere Perspektiven und Geschichten zu öffnen, ne? Wenn wir unsere Musik in Clubs bringen, sozusagen.
Ja, ja, das ist ja genau das ja eben, dass man's ja, diese Tür eben auch irgendwie mal öffnen muss, mhm. was immer noch erstaunlich wenig passiert. Kommen wir mal genau dahin, und zwar quasi schon gegen Ende der Sendung, zu einem Thema, was heute so los ist und was so mhm. ansteht. Du hast mhm. ja vorhin schon erzählt, das neue Album kommt. Was haben wir zu erwarten?
Ja, das neue Album heißt Alles zerpflücken und es kommt, <Sehr schön. lacht> es kommt am 18.10. Und Life is Queer ist so ein bisschen der erste Vorbote gewesen. Es kommt noch ein zweites Video raus, das wir zusammen mit Suki, eine Rapperin aus Berlin, mhm. Queer-Feministin, ja, also ein Song, den wir mit ihr zusammengeschrieben haben, den haben wir auch verfilmt. Der kommt auch am 18.10. Das Album ist ja ein kurzes, fast live eingespieltes Power-Pop-Album, was ja nochmal ein bisschen härter und abwechslungsreicher ist als das letzte Album zum Beispiel. Also nicht ganz so, ich würde sagen, nicht ganz so poppig produziert. Mhm. Und textlich sind wir, glaube ich, ja, auch noch ein bisschen deutlicher, haben halt sozusagen auch die Erfahrungen als queer-politisch aktive Band, die wir in den letzten 2 Jahren gesammelt haben mit der letzten Platte, auch auf dieser Platte verarbeitet, und dementsprechend sind auch die Eindrücke, ich würde sagen, um einiges deeper. So, okay. Ne? Also es gibt auch mehr kritische Aspekte, also was
du sagst. Ist das Album wütender?
Es ist wütender, auf jeden Fall. Es gab auch einfach mehr zu verarbeiten in dieser Zeit, wo mhm. wir mit der ersten Platte unterwegs waren und dann auch irgendwie Reaktionen natürlich irgendwie hatten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite extrem viel Euphorie und auch Empowerment, weil wir uns viel mehr vernetzt haben mit dieser Platte. Das spiegeln auch die Kollabos auf dieser Platte wieder so. Genau, was ist denn noch drauf? Ja, wir haben einen Song mit Slime aufgenommen. Das ist auch eine spannende Geschichte gewesen. Da habe ich mit einem alten Text von Slime so ein bisschen experimentiert und eine Adaption daraus gemacht. Mhm. Das war also ehemals Deutschland muss sterben mhm. und ist jetzt das Kapital muss sterben geworden. Und das wollte ich nicht rausbringen, ohne dass ich die vielleicht vorher mal fragen würde, wie die das finden oder ob das für die klar geht, so, und ja. nicht, dass es dann irgendwie böses Blut gibt. Haben wir denen das geschickt und die fanden das richtig super und haben dann auch noch ein Gitarrensolo drauf gespielt und einen Teil des Songs auch gesungen. Und das war natürlich auch so eine traumhafte Kollabo.
Ich würde sagen, die Hamburger Punk-Legenden nochmal.
Genau, also drauf die wir auch mit 12 quasi im Kinderzimmer gehört haben. Mhm. Und das war natürlich eine schöne Sache, und ja, auf der Platte sind auch noch andere Sachen, also auch Sachen, die an ältere Platten von uns irgendwie anknüpfen. Es gibt auch Themen wie Drogen und Sucht und sowas, also alles, was jetzt so, wir sind ja nicht mehr so ganz so jung, wir sind jetzt auch schon so um die 40, das heißt, da hat man auch halt einfach viele Erfahrungen verarbeitet auf der Platte, deswegen finde ich es eine spannende Scheibe. Mhm.
Ich kenne eine Legende, die besagt, dass ihr mal einen Auftritt absagen musstet oder wolltet.
Das ist ja schon ein Skandal eigentlich.
Ich weiß, was jetzt kommt.
Weil euer Schlagzeuger krank war oder sich was gebrochen hat oder irgendwie sowas, ne? Oder
okay.
Irgendwie sowas. Und
dann mach ich doch was anderes.
Dann habe ich gehört, dass ihr dann bei Bela B. angerufen habt, um zu sagen, ach hey, so, ja. Wir können nicht spielen, unser Schlagzeuger ist krank, und hat der einfach ganz flapsig gesagt, ja, ich glaube, ich kann auch ein bisschen Schlagzeug spielen, dann mache ich das.
Stimmt.
Stimmt?
Ja, das stimmt. Das war sogar so, dass er gesagt hat, also Timo hat ihn gefragt, echt, kriegst du das bis heute Abend hin? Das war an dem Tag.
Ah, okay. So, am gleichen Tag.
Also unser Drummer Benny, der hatte einen Bandscheibenvorfall.
Ah, oder so,
und ja. Wir mussten dieses Konzert absagen, und das war so ein Festival, das Bela, glaube ich, kuratiert hat, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, ey Bela, wir können nicht spielen, Benny ist krank und so, geht nicht und so. Und dann meinte er, ja, kein Problem, ihr spielt auf jeden Fall, ich spiele die Songs. Mein Timo so, ey, kriegst du das denn hin und so? Und er so, ja, komm, so schwer sind die jetzt nicht. Und dann kam er halt wirklich mittags im Proberaum, hat das einmal mit uns durchgespielt. Das war super. Er hat auch voll seinen Stil gespielt. Also ich finde, man erkennt ihn auch wirklich sofort an den Drums. Und abends dann live. Und es war top.
Cool.
Ja. Was für eine Erfahrung, ey.
Absolut.
Habt ihr danach nochmal wieder mit ihm was gemacht oder ist er vielleicht sogar auf einem neuen Album zu hören als Trommler?
Wir haben auch nochmal ein Video zusammen gedreht für eine Band namens Tusk. Da spielt unser Gitarrist Timo und da habe ich mit ihm so einen, einen Auftritt im Video zusammen. Also das haben wir noch gemacht letztes Jahr. Der Song heißt irgendwas mit Gorilla, kann ich sehr empfehlen. Und wir haben uns immer mal wieder gesehen. Er war bei unserem Konzert letztes Jahr mit Tokotronic und Ketka im Übel und Gefährlich. Und ich habe, glaube ich, auch eine Schano-Lesung und danach waren wir noch zusammen was trinken. Also wir sehen uns öfter mal. Ich finde seine Live-Lesung auch richtig, richtig genial.
Sehr gut, dann können wir dich gleich nochmal auspressen, um mehr Infos über Bela zu bekommen, damit wir ihn auch endlich in die Sendung kriegen. Jan, du hast immer so eine letzte Frage.
Ja, ich habe zwei eigentlich.
Zwei sogar.
Entweder wir quetschen Saskia erst mal aus, was die andere Sache war, was sie dachte, was ich jetzt erzählen möchte. Oder ich stelle meine berühmt-berüchtigte Frage, was machst du, wenn du von der Bühne kommst?
Dann nehme ich erstmal den Pfiffi ab, also meine Perücke. Und rauch erstmal einen Joint, sage ich jetzt hier ganz leise am Podcast-Ende.
Aber wir hatten schon härtere Drogen.
Ja, das stimmt.
Schon öfter. Nee, härtere Drogen gibt es bei mir nicht.
Das kommt bei dir nicht.
Longdrinks sind ja eigentlich härter als Joints, ne?
Das
was
dran.
Stimmt, ja. Was war denn dein schönstes Live-Erlebnis in all den Jahren?
Boah, das ist so schwer zu benennen.
Vielleicht also, auch eine Story drumherum, also weil die Bela-Story ist natürlich auch super Sahne.
Da bin ich immer ganz schlecht drin, weil ich freue mich bei jedem Konzert, das hört sich so abgedroschen an, aber ich bin immer schnell auf Adrenalin und sehe schnell rot auf der Bühne, was perform halt richtig dolle, obwohl manchmal vielleicht super wenig Leute da sind oder so. Ich finde, die größten Konzerte waren jetzt nicht die schönsten oder so. Ne? Wir haben auch schon große Festivals gespielt und sowas.
Taubertal,
Open Flair und sowas. Sind super Konzerte gewesen, aber ich fand zum Beispiel diese Best-of-Tour, das klingt jetzt auch wieder nach einer super abgedroschenen Rockmühle, so war es aber nicht. Diese drei Konzerte nach der langen Pause, so die waren unfassbar geil.
Da kommt wahrscheinlich auch eine Wahnsinnsenergie wieder, weil die Leute euch ja jahrelang nicht bekommen haben.
Total, und es war auch irre, also heutzutage gehe ich zumindest nicht davon aus, dass nach 7 Jahren noch irgendjemand wirklich heiß drauf ist, von einer Band wie uns was zu hören. Es ist so viel passiert, es kommt so viel raus. Man hat eher das Gefühl, dass ein Album heutzutage irgendwie so 4 Wochen aktuell ist und dann weg ist und so. Und dann 7 Jahre, dann denkst du so, okay, die Shows sind jetzt ausverkauft, aber wer kommt denn da?
Woher kommen die Leute?
Was ist denn da los? Ne? Und das war schon geil zu merken, dass das immer noch passt irgendwie.
Hast du auch ein schlechtes Erlebnis gehabt? So ein richtig schlechtes Erlebnis?
Ohne Ende, ne? Also alles, was mit Kehlkopfentzündungen zu tun hat oder irgendwie so diese Ochsentouren die ersten Jahre, so was ich, man fährt 8 Stunden nach Passau oder so und es gibt nichts zu essen und der Typ sagt so, 7 Bier sind auch ein Schnitzel und dann spielt man in einem Bauwagen vor 7 Leuten oder so. Ich meine, das war damals gar nicht so schlimm, wie ich es jetzt finde eigentlich.
Das ist die harte Schule.
Ja, auf jeden.
Sehr schön.
Okay, ich bin durch mit meinen Fragen.
Wenn du deine letzten Fragen hast, dann würde ich sagen, war's das für heute. Vielen Dank dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu besuchen.
Ich danke euch.
Das hier war Bandleben mit Saskia von Schrottgrenze. Das neue Album kommt am 18.10.
Richtig.
Und uns findet ihr auf www.bandleben.de. Auf Instagram sind wir zu finden, auf Facebook, Spotify, Apple Podcasts, überall da, wo es Sachen gibt. Und auf der Seite gibt es dann auch die Episode mit allen entsprechenden Links. Wir packen da ein paar Musikvideos drunter und alles, was wir so finden, was spannend ist. Ich wünsche einen schönen Tag.
Ich einen schönen Abend.
Ich euch auch.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.